Zuspruch am Dienstag, dem 20. August 2024, der Losungstext aus der Abrahamsgeschichte, in dem der Knecht Abrahams die Aufgabe erteilt wird, eine Frau für den Sohn Isaaks zu finden. Es ist ein Vers aus 1. Mose 24, nämlich der Vers 21. Abrahams Knecht schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Partnerschaftsvermittlungen oder wie es früher genannt wurden, Eheanbahnungsinstitute sind eine alte Tradition. Der Knecht Abrahams wird quasi mit Geschenken losgeschickt, und zwar von Kanaan aus, in diese Region, die Abraham ausgewandert ist, zurück in die Heimatregion, in das heutige Irak, um nach einer passenden Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen. Da damals noch nicht Tinder oder sonstige Internetsachen erfunden waren, war der Weg recht mühsam. Denn Abraham hatte sich ja niedergelassen in Kanaan und die Philister, also die, die eigentlich die Ureinwohner waren, waren dem Nomaden Abraham irgendwie nicht wohlgesonnen und außerdem wollte er davon keine Enkel haben. Also wird der Knecht mit einer Fülle von Kamelen und Gold und Geschmeide losgeschickt, eine Frau in der Nähe der Stadt Ur, also der Heimat von Abraham, zu suchen. Die Eheanbahnungsgeschichte ist schon interessant, denn der Knecht überlässt es Gott zu entscheiden, wer die Frau Isaaks wird. Und zwar, indem er lediglich auf Freundlichkeit und Arbeitsbereitschaft am Brunnen in Ur wartet. Also das Assessment besteht darin, ob die Frau von sich aus hilfsbereit ist, die Kamele zu tränken oder auch für die ausgesandte Karawane ein Obdach zu finden. Der Test meiner Oma war einfacher. Sie sagte, mach den Mann betrunken und du siehst, wie er in Wirklichkeit ist. Ob das auch bei den Frauen funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Aber es geht ja hier um Rebekka und diese zeigt quasi ihre Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit gegenüber dem Knecht, quasi die als Gottes schicksalhafte Fügung für die zukünftige Frau Isaaks erkennt. Naja, ganz so ist es nicht. Vergessen werden soll nicht, dass in der Geschichte natürlich der Knecht sagt, och, hübsch ist er eigentlich auch noch. Und deshalb hat er nachher Ausschau gehalten. Als Dank erhält sie einen Ring für ihre Nase und den Arm und alles andere, also die Kosten der Braut, wird anhand der Anzahl der Kamele mit Laban, dem Bruder von Rebekka, organisiert. Offensichtlich sind die Eltern schon verstorben, sodass der Bruder für die ledige jungfräuliche Schwester, also Rebekka, irgendwie den Brautpreis verhandelt. Das Interessante ist, dass heute eher der Brautpreis im Nachhinein bei der Ehescheidung verhandelt wird, und zwar vor Gericht. Das nennt man dann Gütertrennung, wenn man vorher keine Gütertrennung vereinbart hatte. Also Gewinnausgleich für die Zeit, in der man sich in der Ehe vielleicht verstanden oder vielleicht auch nicht verstanden hat. Also es geht um eine Zeitentlohnung, und zwar im Blick auf das angehäufte Vermögen in dieser Zeit. Das wird dann zu 50% getrennt, einschließlich Pension, Rente und allem anderen. Aber das würde heute zu weit führen. Das Problem war damals eher nicht so. Die Kamele und das Gold war wahrscheinlich schon irgendwo anders. Deshalb ist es natürlich immer ein Thema, dass Gütertrennung in dem Moment erst dann erfolgt heute, wenn die emotionale Bindung irgendwie zu Brüche geht. Das war damals irgendwie anders. Ohne den Ehemann jemals gesehen zu haben, außer seinen Geschenken, also er muss ja irgendwas an Vermögen gehabt haben, geht Rebekka mit und Laban verhandelt für seine Schwester quasi dann natürlich auch noch den entsprechenden Brautpreis aus. Später wird Laban nochmal eine wesentliche Rolle spielen im ersten Buch Mose, wenn es um Jakob, also seinen Neffen, geht. Und Laban dreht ja ihm dann seine Töchter an, Lea, die Ältere, und Rahel, obwohl er eigentlich Rahel zuerst wurde. Aber das soll man mal lesen. Das ist Eheanbahnung dann auf Labanesisch. Und so verhält es sich mit den Sagen und Sagenkreisen des ersten Mosebuch. Dass Gott man schicksalhaft die Zukunft überlässt und nur durch kleine Aspekte steuert, erleben wir immer wieder. Ich hatte das ja im Blick auf die Chaostheorie deutlich gemacht, dass es meistens kleine Bifurkationen sind, dass man irgendwo abbiegt, etwas hört, von Menschen auf den Weg gebracht wird, die dann lebensbestimmend für den ganzen weiteren Gang sind. So auch heute in der lehrtextlichen Geschichte aus Apostelgeschichte 13, denn dort heißt es: Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Also die Heidenmission wird durch eine Ansage des Wortes des Heiligen Geistes, der selbst gesprochen hat, auf den Weg gebracht. Vielleicht, weil sie zu lange gefastet haben, wie auch immer. Aber zumindestens, man ist den Weg in ein Bewusstsein gegangen, dass das Schicksalhafte gerade im Gotteshandeln auch entstehen kann. Und was ist heute geblieben? Wie gestalten wir die Zukunft an den Scheidewegen? Und ich denke, es gibt immer noch so etwas wie schicksalhafte Begebenheiten, Treffen, Hinweise, Aussagen von Menschen auf einen konkreten Lebensweg hin. Und wollen wir hoffen, dass diese Hinweise schicksalhaft genug sind, dass wir der Zukunft entgegengehen, aus der uns Jesus als Christus entgegenkommt. Zuspruch am Dienstag, dem 20. August 2024. Mein Name ist Dieter Becker.